Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Dienstag, der 29. November, Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Eine Chance für die Zukunft der Reitschule. Die Vollversammlung lehnt den einjährigen Leistungsvertrag ab. In Ägypten wird gewählt, Propaganda, Enthusiasmus und die große Skepsis. Und Entwicklungsbanken und ihre Investitionen, strengere Auflagen werden gefordert. Am Mikrofon Cheyenne Mackay.
Rabe Info 95,6.
Zuerst die Nachrichten. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International und verschiedene UNO-Botschafter verlangen eine UNO-Resolution gegen Syrien. Nachdem die Arabische Liga Sanktionen gegen Syrien verhängt hat, müsse nun auch der UNO-Sicherheitsrat eine Resolution gegen Syrien verabschieden. Vergangenen Monat ist eine solche Resolution im Sicherheitsrat gescheitert. Russland und China hatten ihr Veto eingelegt. Amnesty International fordert auch, dass sich der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag mit Syrien befasst. Die, Zitat, systematische Verletzung der Menschenrechte müsse untersucht werden. Nach UNO-Angaben sind bei den Protesten in Syrien seit Mitte März mehr als 3.500 Menschen ums Leben gekommen. Die syrischen Sicherheitskräfte haben die Proteste gewaltsam niedergeschlagen. Eine Untersuchungskommission der UNO wirft Syrien Folter, Massenhinrichtungen und sexuelle Gewalt vor. Die USA wollen den Grenzzaun im Pazifik erneuern. Damit wollen die USA gegen die illegale Einwanderung aus Mexiko vorgehen. Der Zaun im flachen Küstengewässer soll etwa 6 Meter hoch werden. Der Bau kostet über 4 Milliarden Dollar und soll im kommenden März fertig sein. Die USA wollen den alten Grenzzaun im Pazifik erneuern, weil dieser mittlerweile mit Booten oder Surfbrettern überwunden werde. Der Castor-Transport mit deutschem Atommüll ist im Zwischenlager Gorleben angekommen. Aktivistinnen und Aktivisten der Anti-Atom-Bewegung hatten den Castor-Transport immer wieder aufgehalten. So brauchte der Castor-Transport über 120 Stunden, um sein Ziel zu erreichen. Es war mit 5 Tagen die bisher längste Dauer eines Castor-Transports. Mehrere tausend Menschen haben sich in Deutschland an Protestaktionen gegen den Atommülltransport beteiligt. Sie machten Sitzblockaden, Kundgebungen und Protestcamps. Die Anti-Atom-Bewegung kritisierte, die Polizei sei zu hart gegen sie vorgegangen, es habe über 300 Verletzte gegeben. Die Polizei ihrerseits kritisierte die Proteste gegen den Castor-Transport. Bei den Zusammenstößen zwischen Protestierenden und der Polizei seien über 100 Polizisten verletzt worden. Die Stadt Bern ist die zweitsicherste Stadt der Welt. Sicherer ist nur noch Luxemburg. Das geht aus dem Sicherheitsranking des Personalunternehmens Mercer hervor. Für das jährliche Städterating hat Mercer die Sicherheit und Lebensqualität in über 200 Städten auf der ganzen Welt untersucht. Laut dem Ranking ist Wien die Stadt mit der höchsten Lebensqualität, gefolgt von Zürich und Auckland in Neuseeland. Für den Städtevergleich wurden soziale, politische und wirtschaftliche Kriterien berücksichtigt. In Bern beginnt heute Abend eine mehrtägige Mahnwache vor dem Regionalgefängnis. Damit protestiert das Kollektiv Bleiberecht Bern gegen die Ausschaffung eines Mitglieds der Organisation. Wie das Bleiberecht-Kollektiv schreibt, soll Saidu Alembo gegen seinen Willen nach Gambia ausgeschafft werden. Das Bleiberechtskollektiv wehrt sich mit der mehrtägigen Mahnwache gegen die Ausschaffungspraxis in der Schweiz. Es kritisiert, dass Ausschaffungen eine enorme physische und psychische Belastung seien. In Vergangenheit sind bereits mehrere Menschen während der Ausschaffung gestorben. Das Bleiberechtskollektiv kritisiert deshalb generell, dass die Schweiz noch Zwangsausschaffungen durchführt. Der Blick aufs Wetter: im Tagesverlauf löst sich der Nebel auf und es gibt Temperaturen bis zu 9 Grad. Dazu geht ein schwacher Wind. Morgen und am Donnerstag ist es wechselnd bewölkt mit etwas Sonne bei bis zu 10 Grad. Am Freitag ist es meist stark bewölkt und regnerisch.
Rabe Info Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Der Kampf um den Leistungsvertrag mit der Berner Reitschule geht in eine neue Runde. Vorletzte Woche versenkte der Berner Stadtrat den vierjährigen Leistungsvertrag zwischen der Stadt Bern und der Reitschule. Da der Vertrag gewisse Sicherheitsprobleme nicht löse, müsse er neu ausgehandelt werden. Damit es zu keinem vertragslosen Zustand komme, beschloss das Parlament einen einjährigen Vertrag. Nun wehrt sich die Reitschule. An der Vollversammlung des Kulturzentrums wurde der Einjahresvertrag abgelehnt. Das habe Info gestern schon kurz darüber berichtet. Nun Michael Spahr über die Hintergründe.
24 Jahre gibt es sie nun schon, die Reitschule, besser gesagt die Nutzung der Berner Reitschule als Kulturzentrum. Und noch immer schafft es das bunte Haus in der Schützenmatte, die Gemüter zu erhitzen. In den Kommentaren auf lokalen Medienwebseiten ist wieder einmal die Forderung zu lesen, die Reitschüler müssten die Reitschule verlassen. Argumentiert wird, wenn die Reitschule keinen Leistungsvertrag habe, sei die Mietsituation nicht mehr geregelt. Im Leistungsvertrag wird die Subvention der Stadt Bern an das Kulturzentrum geregelt. Und diese besteht tatsächlich aus den Mietkosten, welche die Stadt vom Konto der Kulturförderung aufs Konto der Stadtbauten überweist. Das höchste Organ der Reitschule ist die Vollversammlung, das da am Sonntag der Leistungsvertrag verworfen wurde, sieht Sam von der Mediengruppe nicht als Problem für das Weiterbestehen des Kulturzentrums.
Weil wir uns jetzt eigentlich nicht wirklich in einen vertragslosen Zustand sehen, sondern wir stehen jetzt immer noch in Verhandlungen. Und das haben wir ja bereits signalisiert, dass wir immer noch zu Verhandlungen bereit sein werden. Und deshalb gehen wir davon aus, dass wir nicht mit direkten Sanktionen rechnen müssen.
Die Eigentümerin der Reitschule, die Stadt Bern, reagiert positiv darauf, dass die Reitschulebetreiber und Betreiberinnen weiterhin verhandlungsbereit sind. Für die städtische Kultursekretärin Veronika Schaller ist jedoch klar, dass diese Verhandlungen bald passieren müssen.
Dass Sie den Vertrag jetzt nicht unterzeichnen möchten, ich sehe nicht ganz genau ein, was Sie damit erreichen wollen. Wollen Sie die Miete selbst bezahlen oder wollen Sie ausziehen? Nein, beides ist natürlich ein Witz, wollen Sie nicht. Wir werden, damit wir die Gespräche in einem guten Klima durchführen können, werden wir in jedem Fall die erste Rate der Miete, das ist für das erste Quartal, werden wir an Stadtbauten überweisen.
Eigentlich waren die Verhandlungen zwischen der Stadt und der Reitschule schon abgeschlossen. Der Vertrag für 4 Jahre stand. Darin hatte die Reitschule einige Kompromisse gemacht. Dass es jetzt zu Neuverhandlungen kommen muss, sieht die Reitschule deshalb nicht als grundsätzlich schlecht an.
Wir sehen das jetzt auch als Chance, um das Ganze als einen Neubeginn zu sehen zwischen der Stadt, den Behörden und der Reitschule, dass wir einen neuen Dialog starten, der auch wirklich auf die Reitschule zugeschnitten ist und unseren Bedürfnissen besser entspricht, als es jetzt bisher der Fall gewesen ist.
Sicher ist, dass der Verhandlungsdruck für die Stadt Bern steigt. Die Frage stellt sich, ob die Abteilung Kulturelles wirklich zugunsten der Reitschule nachgibt. Deren Leiterin Veronika Schaller muss nämlich am Schluss Überzeugungsarbeit im Parlament leisten.
Wir müssen noch einmal mit einem verbesserten Vertrag an den Stadtrat gehen und die Zustimmung erhalten. Also diese Lösung, dass wir jetzt die Miete an Stadtbauten überweisen, das geht im besten Fall für 2012. Aber alles, was dann die weitere Zukunft, da braucht es einen neuen Beschluss des Stadtrates. Das ist ganz klar.
Der Stadtrat hat den Vertrag von 4 Jahren auf 1 Jahr gekürzt, weil die Reitschule gewisse Sicherheitsanforderungen nicht erfülle. Obwohl es sich beim Leistungsvertrag um einen Kulturvertrag handelt, pocht die Stadtratsmehrheit auf ein Sicherheitskonzept. Für linke Parlamentarier und Parlamentarierinnen war von Anfang an klar, dass die Sicherheit nicht in einen Leistungsvertrag gehört. Immerhin ist Sicherheit etwas, für das die Polizei in Bern zuständig ist und nicht die Betreiber eines Kulturzentrums. Trotzdem setzte sich die Meinung der Bürgerlichen sowie der Grünen Freien Liste im Stadtrat durch. Für Sam von der Reitschule Mediengruppe ist das nach wie vor nicht nachvollziehbar.
Wir können nur wiederholen, dass wir in unseren Augen dies eigentlich keine real existierenden Probleme sind, die uns vom Stadtrat vorgeworfen werden, dass wir kein Sicherheitsproblem haben und eigentlich auch dies nicht mit einem Sicherheitskonzept in dem Sinn lösen können, weil wir immer situationsbedingt handeln müssen, je nachdem, ob wir an einem Dienstagmittag 50 Gäste im Sulapo haben oder an einem Großanlass am Wochenende bis zu 4000 Leute in der gesamten Reitschule und dem Vorplatz. Und je nachdem, was für Leute da sind, wie viele es sind, müssen wir unser Dispositiv anpassen und irgendwie je nach Situation handeln.
Die Reitschule fiebert dem 25-Jahre-Jubiläum entgegen und will nächstes Jahr einmal mehr kulturpolitische Zeichen in Bern setzen. Bürgerliche Parteien wollen ebenfalls nächstes Jahr endlich wieder die Mehrheit im Stadt- und Gemeinderat gewinnen. Zum Dialog zwischen den verschiedenen Interessengruppen wird es kommen. Ob aber wirklich Kompromisse gefunden werden, bleibt unter den gegebenen Umständen offen.
95,6. Rabe Info.
Seit gestern wird in Ägypten gewählt. Noch vor wenigen Tagen war es jedoch nicht klar, ob es überhaupt so weit kommen würde. Es gab heftige Proteste auf dem Tahrirplatz, wo Anfang Jahr die Revolution begann. Der herrschende Militärrat ließ die Sicherheitskräfte auffahren. Es kam zu Zusammenstoßen und Todesopfern. Liberale Kräfte zweifelten, ob es überhaupt Sinn macht, zu diesem Zeitpunkt zu wählen. Jetzt plädieren viele fürs Wählen, trotz allen Widrigkeiten. Einerseits, um die alten Kräfte des gestürzten Machthabers Mubarak zu verhindern, andererseits, um dafür zu sorgen, dass die radikal-islamischen Kräfte nicht an die Macht kommen. Michael Spahr hat mit der Journalistin und Ägyptenkennerin Susanne Schander telefoniert. Sie ist im Moment in Kairo und berichtet für diverse Medien über die momentane Situation in der ägyptischen Hauptstadt.
Die Stimmung ist sehr wechselhaft und chaotisch. Man hört die unterschiedlichsten Sachen. Also noch vor einigen Tagen habe ich gehört, ein flammendes Plädoyer dafür, dass man die Wahlen boykottieren sollte, weil sie in die irregulären Bedingungen stattfinden, nach wie vor unter dem Militärregime, gegen das ja jetzt tagelang heftig protestiert wurde. Und doch ist heutige Tag steht ganz stark im Zeichen der Wahlen. Also ich habe das schon gemerkt, früh morgens auf Twitter, da habe ich Leute gesehen, die haben offenbar die ganze Nacht durchgetwittert und resoniert, was man wählen soll, wie und wo, und dass man früh aufstehen soll und sich aktiv beteiligen soll.
Viele demokratische und liberale Kräfte in Ägypten hatten gezweifelt, ob Wahlen jetzt schon vernünftig sind. Ayman El-Noubi ist einer von ihnen. Er wohnt normalerweise in Bern, weilte aber letzten Februar zufälligerweise in Ägypten, als die Revolution begann. Sofort beteiligte er sich am Aufstand und half mitorganisieren. Er berichtete damals auch für das Rabe Info direkt vom Tahrirplatz. Da viele seiner Aktivistenkollegen verhaftet wurden, beschloss er jetzt in Bern zu bleiben und wollte von hier aus wählen. Sofort wurde jedoch seine Skepsis den Wahlen gegenüber bestätigt.
Eine lustige Situation, das war so die Webseite von Wahlen, dass ich konnte dort die Unterlagen runterladen und das hat gar nicht funktioniert von hier und endlich, wenn es funktioniert hat, in der Frist ist abgelaufen, das konnte auch nicht wahlen.
Jahrelang verschaffte sich die Partei von Mubarak mit gezielter Manipulation eine riesige Parlamentsmehrheit. Nach der Revolution wurde die Nationaldemokratische Partei von Mubarak verboten. Viele Oppositionelle forderten zudem, dass ihre Mitglieder bei den aktuellen Wahlen nicht mitmachen dürfen. Ayman El-Noubi, der sich am Aufstand gegen das Mubarak-Regime aktiv beteiligt hatte, ist enttäuscht, dass die alten Kräfte jetzt trotzdem wieder mitmischen.
Sie haben so andere Parteien gegründet und sie arbeiten auch Politik. Das war auch ein Ruf von März bis heute, dass sie sollen mindestens 5 Jahre nicht Politik schaffen, die alle Mitglieder von National Democratic Party, aber wir reden nur und Militärrat haben die Ohren verstopft.
Vor wenigen Tagen hat ein hohes Gericht beschlossen, dass sich nur die höchsten Kader der NDP nicht aufstellen lassen konnten. Alle anderen Mubarak-treuen Politiker mischen tatsächlich wieder mit. Ein weiteres Problem für die junge Demokratie ist, dass sich viele liberale Kräfte noch gar nicht wirklich zu Parteien formiert haben. Viele Jugendliche, die am 11. Februar mitgeholfen hatten, Mubarak zu vertreiben, haben gar keine Partei, die sie wirklich vertritt. Der in Bern lebende Ägypter Ayman el-Nubi hat nicht das Gefühl, dass die demokratieorientierten Oppositionskräfte heute schon stark genug sind.
Die organisierten Gruppen, es ist wirklich eine Minderheit. Und ich glaube, es wird sowieso auf das laufen, dass die Minderheit wird Liberalen und Demokraten und Mehrheit in unserem nächsten Parlament ist Muslim Brotherhood und Salafisten.
Offenbar betreiben die islamistischen Kräfte, die Muslimbrüder und Salafisten, bis in die Wahlbüros hinein massive Propaganda. Das ist auch der Nahost-Expertin und Journalistin Susanne Schanda aufgefallen. Sie begleitete am ersten Wahltag eine junge Ägypterin auf ihrem Weg ins Wahllokal.
Frauen und Männer sind von unterschiedlichen Schlangen angestanden. Die Schlange der Frauen war einiges kürzer. Bei den Frauen ist mir auch aufgefallen, dass ziemlich viele konservativ aussahen mit Kopftuch und sie hatten auch viel diese gelben Zettel in den Händen der Muslimbrüder. Es wurde auch sehr stark Werbung gemacht von den Muslimbrüdern und die haben dann auch mit ihr gesprochen, gefragt, wen sie wählt und wollten ihr die Muslimbrüder ans Herz legen. Also da passiert ziemlich viel Propaganda. Aber diese Frau ist sehr, sehr begeistert, die ist noch ganz jung, die ist 19, seit die Revolution ausgebrochen ist, ist sie Feuer und Flamme und überzeugt auch möglichst andere Leute, dass man liberal wählen soll. Und ihm wird jetzt auch ein ganz neues Ägypten geworden.
Erst gut ein Jahr nach der Revolution wird sich zeigen, ob das Land wirklich zu einem anderen Ägypten geworden ist. Zusätzlich zu den nun laufenden Wahltagen gibt es nämlich noch Wahltage im Dezember und im Januar. Folglich werden erst Anfang nächstes Jahr die Resultate der Parlamentswahlen in Ägypten bekannt.
95,6. Rabe Info.
Sie hören das Rabe-Info vom Dienstag, 29. November. Entwicklungsbanken müssen strengere Auflagen machen, wenn sie in Projekte investieren. Das sagt die Entwicklungsorganisation Brot für alle. Ein aktueller Fall zeige auf, dass zu wenig geprüft werde, was mit Investitionen in Projekte von Großkonzernen passiert und dass ohne strenge Auflagen nur die Konzerne, nicht aber die Bevölkerung profitieren. Entwicklungsbanken sind sogenannte öffentliche Banken, die mit Staatsgeldern gespeisen werden. Diese Gelder werden investiert in Kredite, um Projekte in den Bereichen Infrastruktur, Gesundheit und Bildung zu fördern. Diese Kredite werden sowohl an Staaten als auch an Konzerne vergeben. Immer mit dem Ziel, die lokale Entwicklung in einem Land positiv zu fördern. Jüngst hat die Afrikanische Entwicklungsbank in ein Projekt des Genfer Unternehmens ADAX Bioenergy in Sierra Leone investiert. Das Unternehmen hat dort Land gepachtet, um Agrotreibstoff aus Zuckerrohr zu produzieren, erklärt Ivan Mayer Adenti von der Entwicklungsorganisation Brot für alle.
Die Afrikanische Entwicklungsbank hofft, dass dieses Projekt die Entwicklung von Sierra Leone fördern wird. Aber wir befürchten, dass dieses Projekt die Nahrungssicherheit der betroffenen Bevölkerung gefährden wird und dass die Hauptgewinnerin das Unternehmen sein wird und gar nicht die lokale Bevölkerung oder das betroffene Land. Weil zum Beispiel das Unternehmen hat sehr viele Steuererleichterungen bekommen. Das heißt, das Unternehmen wird kaum Steuer vor Ort zahlen. Und die Mitarbeiter, die vom Unternehmen angestellt werden, die kriegen Hungerlöhne. Und wir haben auch festgestellt, dass die Leute mehr Probleme haben, ihre Nahrungsmittel zu produzieren, weil sie eben das Land nicht mehr haben.
Das Geld, das die Entwicklungsbanken zur Verfügung haben, um in Projekte zu investieren, kommt von verschiedenen Staaten. Für die Afrikanische Entwicklungsbank stellt auch die Schweiz Geld zur Verfügung. Von diesem Geld profitieren auch große Unternehmen. Durch die finanzielle Unterstützung will man einen Anreiz schaffen, damit Großkonzerne auch in unstabilen Ländern Projekte umsetzen. Die Kredite der Entwicklungsbanken sollen den Unternehmen helfen, ihre Risiken zu verringern.
Wenn Sie in einem riskanten Land ein Projekt starten, dann besteht die Gefahr, dass Sie eigentlich das Projekt dann wieder stoppen müssen, wegen Unruhen oder wegen anderen Problemen. Und wenn Sie auch öffentliches Geld dann nehmen können, dann haben Sie dieses Risiko dann verringert. Also zum Beispiel, also die Hälfte der Gelder wird eigentlich von Entwicklungsbanken gebracht und das Unternehmen muss nur noch die andere Hälfte der Gelder dann bringen.
Mit der Unterstützung von Projekten von Großkonzernen erhofft man sich positive Auswirkungen auf die Staaten, in denen die Projekte umgesetzt werden. Doch oft, so kritisiert die Organisation Brot für alle, profitierten nur die Konzerne und nicht das Land und die Bevölkerung. Deshalb fordert Brot für alle, dass die Entwicklungsbanken strengere Auflagen für die Vergabe von Krediten machen.
Dass man ein Kriterium zur Ernährungssicherheit hat, dass die Bank wirklich gewährleisten kann, dass das Projekt keine negative Konsequenz auf die Ernährungssicherheit hat. Und dass sie auch ein Monitoring zur Ernährungssicherheit macht und nicht nur anhand der Berichte des Unternehmens, sondern dass sie auch die Zivilgesellschaft vor Ort dann mit einbezieht, damit man wirklich sicherstellen kann, dass es keine Gefährdung der Ernährungssicherheit vor Ort gibt.
Bei den verschiedenen Entwicklungsbanken gäbe es keine einheitlichen Auflagen, unter denen entschieden wird, ob man in ein Projekt investiert oder nicht. Im Fall des Genfer Unternehmens Adax Bioenergy zum Beispiel habe es die Europäische Entwicklungsbank abgelehnt zu investieren. Dort gelten andere Auflagen als bei der Afrikanischen Entwicklungsbank. Die Organisation Brot für alle stehe nun im Kontakt mit der Afrikanischen Entwicklungsbank. Sie hofft so, strengere Auflagen erwirken zu können.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, 29. November. In der Redaktion waren Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und in der Wiederholung um 18 Uhr. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf Radio Bern. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.